Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Genau so ist es. Da seid ihr und ihr seid richtig bei Praxis einfach leichter führen. Einen schönen Sonntagmorgen dir auch, liebe Ela.
Ja, Klaus, das wünsche ich dir auch. Happy Sunday.
Weil es ist ein Sonntagmorgen, an dem ihr das zum ersten Mal hört. Allerdings nehmen wir nicht an einem Sonntag auf, aber das ist ja egal. Und wir sind mal wieder bei dir, bei Dentastico, liebe Ela, in der Talentschmiede. Und wir reden heute über etwas, ja, das ist fast so wie Ostern. Weihnachten kommt jedes Jahr wie ein Geburtstag, nämlich die Gallup-Studie.
Ganz genau.
Der Gallup Engagement Index ist mal wieder veröffentlicht worden. Wir wollen hier gar nicht großartig über Zahlen reden oder so. Den Link dazu, den packe ich euch natürlich, ihr Lieben, in die Shownotes. Sondern wir wollen uns generell mal darüber unterhalten, was heißt das denn eigentlich, wenn wir über emotionale Bindung reden, über Engagement, also manche übersetzen das mit Engagement, aber das hat ja eine ganze Menge mehr letztendlich damit zu tun, wie Menschen ihre Arbeit sehen, ihren Job sehen, ihren Arbeitgeber. Und es ist auch dieses Mal wieder so, ich meine, das kann man fast jedes Jahr konstatieren, 75% der Menschen, der Arbeitnehmer in Deutschland sind irgendwie nicht wirklich zufrieden, nicht emotional gebunden. Ein Großteil trägt vielleicht schon die innere Kündigung mit sich rum und trotzdem kommen die alle immer zur Arbeit, gehen auch brav zur Arbeit, bis sie irgendwann nicht mehr kommen.
Genau, also das kann man sehr gut so sagen. Ich bezeichne das immer als emotionales Niemandsland. Also die Leute sind tatsächlich so drauf, dass sie zur Arbeit gehen, dass sie ihre Arbeit auch durchaus gut machen, aber sie gehen halt auch gern wieder nach Hause. Und merken tust du das immer dann, wenn so Sonderaufgaben kommen oder wenn es mal wirklich darum geht, den Karren mit einer konzertierten Aktion aus dem Dreck zu ziehen, dann hast du meistens keine Hände, die hochgehen und sagen, ja, ich mach das, ich habe da Lust zu.
Also wenn es wirklich darum geht, sich zu engagieren, dann ganz wären wir genau. Mal bei dem englischen Begriff Engagement.
Wenn es darum geht, sich einzubringen und was mit Herzblut und etwas zu machen, wofür man brennt. Und da haben wir immer weniger Leute von. Und das kann man natürlich auch verstehen heutzutage in unserer so ein bisschen schnelllebigen Zeit, wo man so vielen Reizen ausgesetzt ist. Und wenn ich dann mich in so einer Styropor-Atmosphäre befinde, ne? Also ob ich jetzt Popcorn oder Styropor esse, ist dann auch egal. Die Parameter sind austauschbar. Ich habe keine Bindung an meinen Arbeitgeber, an meinen Betrieb oder an mein Team. Das ist ja unterschiedlich. Dann kann es sein, dass Leute ewig für dich arbeiten, gefühlt, ne? Und eines Tages gehen sie und du fällst als Arbeitgeber völlig aus den Wolken. Und das ist immer so das erste Indiz dafür, dass es keine richtige Bindung, also keine emotionale Interaktion mit dir als Arbeitgeber, mit dem Team oder mit den Werten deines Unternehmens gibt.
Was ist für dich aus menschlicher Sicht, aber auch aus Sicht einer Arbeitgeberin, denn überhaupt emotionale Bindung?
Also emotionale Bindung an ein Unternehmen bedeutet, dass ich mich mit meiner psychischen Verfassung, mit meinem Wollen, mit meinem Wünschen wirklich völlig in diesem Unternehmen auch sehe. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit für Teilhabe, für Mitbestimmung, meine individuellen Bedürfnisse werden berücksichtigt. Ich bin vielleicht sogar, und das ist etwas, was ich immer gerne für mich erreichen möchte, ich bin Fan. Ich bin Fan von meinem Team, ich bin Fan von meinem Arbeitgeber, ich bin Fan von dem, was wir tun, von meinen Kunden. Und wenn man sich mal anguckt, wie der Begriff Fan gefüllt ist, auch im Bereich von Sport oder von Popkultur oder was auch immer, dann ist das ja immer auch was mit Hingabe. Es ist also auch nicht nur ein finanzielles Geben und Nehmen, sondern auch ein emotionales Geben und Nehmen. Ich gebe Teile von mir, von meiner Persönlichkeit, die bringe ich ein in mein Team und ich kriege dafür aber auch was zurück. Und das ist was, das kannst du nicht nur mit einem Organigramm oder mit einem QM leisten, obwohl dir das dabei hilft. Aber es ersetzt natürlich nicht dich als Mensch in der Führung.
Viele glauben, ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind zufrieden. Das sind sie vielleicht auch, weil sie es gar nicht anders äußern. Wir hatten ja auch schon mal vor kurzem eine Episode, da ging es ja auch darum, ne? Ist man laut, sagt man, was man möchte oder nimmt man einfach alles hin und macht seinen Job, bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert. In den Praxen wird das ja ähnlich sein. Ne? So ein Team steht ja nicht auf einmal da und sagt, so Chef, Chefin, wir kündigen jetzt. Das passiert langsam, einen gewissen Zeitverlauf, in dem viele Dinge möglich sind. Und Gallup kommt ja in der Studie auch zu dem klaren Schluss. Also diese fehlende emotionale Bindung ist jetzt keine Frage der Einstellung, der persönlichen Einstellung der Mitarbeiter, sondern ein klares Führungsthema. Und wir wollen ja heute natürlich euch auch wie immer möglichst ein paar Tipps, ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Wir wollen ja natürlich nicht immer erzählen, dass alles schlecht ist, um Himmels Willen, sondern ganz im Gegenteil, sondern vor allem darüber reden, wie kann man es besser machen, wie kann man es anders machen. Also fangen wir mit dem Negativen gerne mal an. Was sind aus deiner Sicht die Führungsschwächen, die Führungsfehler, die dafür sorgen, dass Menschen diese emotionale Bindung verlieren oder vielleicht gar nicht erst erreichen? Da können wir gleich mal gerne drüber sprechen. Vielleicht starten viele ja auch mit einem tollen Gefühl, weil alles stimmt. Das Onboarding war cool, die Voraussetzungen scheinen zu stimmen. Alles, was im Vertrag steht, ist gut und die ersten Monate waren auch toll. Und dann passiert irgendwas. Was ist aus deiner Sicht so der häufigste Fall, bevor wir dann auf das Führungsthema kommen, dass sich das spät entwickelt? Oder ist es in vielen Fällen einfach auch von Anfang an da? Was hast du da auch so für Erfahrungen aus den Praxen?
Also von Anfang an ist es meistens nicht so. Ich gehe da mal so ein bisschen von außen nach innen. Wir haben das ja häufig so, dass in Onboarding-Situationen, in Bewerbungssituationen Dinge sehr euphemistisch dargestellt werden. Ne? Also wir haben eine Praxis nur mit modern und so weiter und so fort.
Erklär mal für alle, die das Fremdwort nicht kennen, was
sehr,
ist euphemistisch?
Sehr positiv bestärkend, sehr wohlwollend dargestellt wird. Das ist auch logisch, das
von
machen
Euphorie
wir alle.
Euphorie abgeleitet,
genau,
ne? Das ist der gleiche Wortstamm.
Ganz genau, wir machen Werbung für uns, für auch vielleicht für das, was wir möchten und für das, was wir vielleicht auch denken, wie es bei uns ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben als Arbeitgeber, als Praxisinhaberin und Praxisinhaber häufig auf diese Dinge eine Draufsicht. Und dann starten die Mitarbeitenden und manchmal bemerken sie schon in der Onboarding-Zeit, in der sogenannten Probezeit, das ist nicht kongruent, das deckt sich nicht. Also das, was mir erzählt wurde, was jetzt hier passiert und wie wir miteinander umgehen, wie unser Leitbild ist, das wird hier gar nicht gelebt. Das steht hier zwar an der Wand im Sozialraum, wir haben irgendwelche schönen Sprüche auf unseren Tassen, aber letzten Endes kommen wir hier an und wir arbeiten so vor uns hin und das ist alles ganz okay. Aber das, was ich eigentlich wollte, nämlich eine Work-Family oder ein High-Performance-Team oder irgendwo mitbestimmen, mich selber weiterqualifizieren, den nächsten Schritt in meinem persönlichen Leben gehen, das kann ich in dieser Firma, in diesem Team nicht. Und das ist der erste große Fehler. Und der hat was damit zu tun, dass wir als Arbeitgeber häufig dazu neigen, in Kategorien zu denken. Also wir stellen jemanden ein, wir boarden den on und dann denken wir, super, der ist da, der bringt sich jetzt ein. Jetzt ist mein Arbeitgeberleben ein langer, ruhiger Fluss. Und es
und ich
bleibt
muss nichts
so.
Mehr tun.
Ich muss nichts mehr machen. Ich friere das jetzt ein. Ich habe sie alle sitzen an den passenden Stellen. Sie haben alle ihre Kompetenzen. Sie haben ihre Skills. Sie haben von mir die tollsten Mittel, die tollsten Computerprogramme an die Hand bekommen. Jetzt läuft das Ding. Und das ist ein kolossaler Fehler. Das ist eine Form von Verwahrlosung, wenn ich das Team sich selbst überlasse.
Daraus, Ela, ergibt sich übrigens ein Fehler, auf den ich gerne jetzt mal kurz eingehe, weil dann sind wir nämlich bei meinem Thema, beim Marketing. Weil wie oft sehen, lesen wir Dinge, jetzt bleibe ich mal auf der klassischen Karriereseite, da wird genau das beschrieben, was du gerade gesagt hast. Ja, wir feiern uns, wir sind euphorisch, wir machen schön rosarote Wolken. Jetzt soll man natürlich auch keine Seite machen, wo drin steht, Mensch, hoffentlich bist du glücklich bei uns, unser Chef ist ein ganz schöner Hirni. Ne? Darum geht es natürlich nicht. Aber auch da der klare Hinweis, macht nicht den Fehler, Dinge zu versprechen, Dinge zu kommunizieren, von denen ihr nicht sicher seid, ob ihr sie halten könnt. Das ist ein riesengroßer Fehler, der wirklich oft gemacht wird. Und da kann ich einfach nur vorwarnen. Ne? Also schaut euch die Botschaften auf eurer Seite, da wo ihr kommuniziert, einfach auch mal an und gleicht das mal ab mit der Realität. Für Menschen, und ich glaube, je jünger die sind, ist es heute umso wichtiger, Dinge zu erleben, die man ihnen vorher auch gesagt hat. Also das Versprechen gehalten werden. Weil ansonsten kannst du ja wahrscheinlich das ganze Thema Werte einfach mal kurz von der Wand kratzen.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen musst du ja auch berücksichtigen, dass ganz viele heutzutage, nicht nur heutzutage, schon immer, nach der Devise leben, lasst Worten Taten folgen. Also du kannst ja noch so viel erzählen und erklären, wenn sich das, was du erzählst, nicht in dem, wie du dich verhältst und was du tust, widerspiegelst, ist es nutzlos. Das ist wie mit Entschuldigung. Entschuldigung, die zu keiner Verhaltensänderung führen, sind komplett wertlos, braucht kein Mensch, ist nur wie so ein Ablasszettel, ne? Wir erinnern uns an Martin Luther, brauchen wir überhaupt nicht. Und genauso sieht es aus mit den Dingen, die du versprichst und mit der Erwartungshaltung, die du kreierst. Das ist ja noch viel schlimmer. Du kannst ein bisschen was versprechen. Viele heutzutage in Bewerbungssituationen, also die Bewerbenden sitzen ja auch nicht auf dem Baum, die wissen genauso, gucken wir mal, wie es wirklich ist. Die machen auch eh schon ein paar Abstriche. Genauso wie wir als Arbeitgeber Abstriche machen von den Bewerbenden, die ja auch immer hochpokern mit allen möglichen Dingen. Mhm. Es mittelt sich dann irgendwann ein. Aber wenn du im Bereich Emotionalität, Gefühlswelt sich aufgehoben fühlst, da mit Dingen wirbst, die du nicht hast und die du nicht bieten kannst, dann hast du sie ruckzuck wieder verloren. Und ich behaupte da ganz frech schon in der Probezeit.
Ja, das muss ja sehr früh sein, weil wenn du dir die Zahlen anguckst, also ein paar Zahlen haben wir natürlich hier auf dem Tisch, Gallup-Studie 2025, wir reden heute über 10% der Beschäftigten, der Mitarbeitenden, die sagen, ich bin wirklich hochgradig emotional an mein Unternehmen gebunden. Also das, was du eben beschrieben hast als, du möchtest Fans haben, Fans von deiner Firma, von dir als Chefin, wie auch immer du das letztendlich definierst, davon haben wir sehr wenige, 10%, das heißt 9 von 10 laufen jeden Tag in die Praxis, fühlen sich in Teilen vielleicht ganz gut aufgehoben, aber gehören zu einer Gruppe, die im Laufe der Zeit definitiv gefährdet sind, das Schiff auch wieder zu verlassen. Wenn man das jetzt weiß, als Zahnärztin, als Zahnarzt, dass das so ist, was kann man tun, um dem entgegenzusteuern? Also vielleicht erste Frage, wie findet man das überhaupt raus? Ich nehme an, du wirst sagen, aufmerksamer sein und mit den Leuten reden, ja?
Ja,
was ja nicht immer geht im Prozess, im Alltag.
Genau.
Also gibt es so kleine Anzeichen, die du sehr wahrscheinlich auch kennst, wo du dann hellhörig wirst als Arbeitgeberin und sagst, da müssen wir jetzt mal sprechen.
Ja, da gibt es eine Menge Anzeichen und du hast völlig recht, ne? Du kannst als Arbeitgeber nicht durch die Praxis hecheln jeden Tag und mit Glitzer werfen. Das funktioniert auch nicht, nutzt sich ja auch ab, ne? Es gibt Anzeichen dafür und zwar sind das immer Anzeichen, die ich persönlich an Einsatz binde. Also damit meine ich nicht, dass jemand seine tägliche Arbeit nicht erledigt. Darum geht es gar nicht. Die allermeisten machen die gut, die bleiben auch mal länger und so weiter. Aber wenn es um Dinge drumherum geht, um persönlichen, emotionalen Einsatz, um Teilnehmen an Sonderveranstaltungen, aber auch um die Bereitschaft, Probleme mitzutragen oder für Problemlösungen zu sorgen. Das ist für mich immer das erste Anzeichen, wenn sich jemand so zurückzieht, dass er nur noch seine Arbeit macht, egal wie gut, aber sich überhaupt nicht mehr daran beteiligt, Verbesserungsstrukturen zu entwickeln oder Probleme zu lösen. Das ist für mich immer so das erste wirklich wichtige Anzeichen, die ist schon fast weg. Und warum Leute bleiben, ist ja auch häufig sehr persönlich. Manche bleiben, weil sie räumlich gezwungen sind. Die haben vielleicht noch kleinere Kinder, da gibt es noch eine Schule, eine betreuende Oma, was auch immer, die bleiben in der Praxis, weil die eine Wohnortnähe hat. Andere bleiben, weil das Gehalt passt für den Moment. Andere bleiben, Arbeitszeiten sind okay, aber es gibt keinen richtigen Kontakt.
Aber das sind ja Faktoren, die ja durchaus für den Moment ausreichen, um zu sagen, ich bleibe da, weil ich einen gewissen Vorteil habe. Ich komme da immer gerne mit meinem Beispiel, 5.000 Euro gemobbt werden, ist auch kein Lebensziel.
Nee, auf gar keinen Fall. Zumal dieses Gleichgewicht ist ja total sensibel. Also das ist wie so eine Waage und ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dann Anstoß von außen kommt, dann hast du nicht mehr viel, was du entgegensetzen kannst, um diese Mitarbeitenden dann zu halten, weil die Verbundenheit fehlt. Und in dem Moment, wo du aber jemanden hast, der in der Verbundenheit mit dir ist und diese Schwelle dann zu dir als Arbeitgeber nicht so hoch ist, dann wird er dir das spiegeln. Dann wird er dir sagen, du, können wir mal reden? Ich habe da ein Angebot bekommen. Ich finde das interessant. Ich bin in dem und dem Alter. Ich muss mir das überlegen. Aber eigentlich bin ich so gern hier. Können wir das mal vielleicht ein bisschen adaptieren? Und das ist ja ein Geschenk, wenn du sowas hast. Aber viele haben das gar nicht. Die scheuen dann die Auseinandersetzung. Und da bist du als Führender gefragt, ein Umfeld des Vertrauens zu schaffen, in dem so ein Austausch möglich ist.
Jetzt kann ja durchaus sein, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, da bist du mehr im Thema, weil du siehst deutlich mehr Zahnarztpraxen als ich.
Das wünsche ich dir.
Also ich wünsche dir auch, dass du ganz viele siehst. Wir freuen uns immer, Zahnärztinnen und Zahnärzte zu sehen, gar keine Frage. Und sicherlich sind da auch welche dabei, die auch heute, wie sagen wir immer so schön, in Zeiten des Fachkräftemangels sagen, ja, okay, dann ist das so.
Ja.
Dann sind die halt eben nicht emotional gebunden, aber die kommen ja zur Arbeit. So Menschen im Team zu haben, was kostet das? Das kann ja richtig teuer werden, ja? Also ich habe eine Zahl gelesen, dass alleine die Fehlzeiten im Schnitt bei 9,7 Tagen im Jahr liegen, bei Menschen, die nicht emotional gebunden sind, und bei 5,7 Tagen, ob das jetzt alles genauso ist, ist auch völlig egal, kümmern uns jetzt nicht um eine Eins hinterm Komma oder so, aber die Anzahl der Fehlzeiten um 4 Tage geringer ist, wenn Menschen sagen, ich habe da richtig Bock drauf. Das ist ja ein so ein Faktor, aber am Ende kostet das ja auch richtig Geld.
Ja.
Also wenn Menschen A, erstmal keine Lust haben, machen sie ihren Job nicht richtig, dann ist die Qualität deines Unternehmens geht in den Keller, deiner Praxis, deiner Abrechnungsfirma, meiner Marketingbutze, ja, und am Ende sind die weg. Und Menschen, die kündigen, wieder zu ersetzen, da kostet ja alles richtig Kohle.
Ja, das ist richtig teuer. Also es gibt da ja so diverse Plattformen, die da über Zeiten auch sprechen. Mhm. Jemanden zu ersetzen, bis der vollumfänglich in einem etwas größeren Unternehmen alle Bereiche durchlaufen hat, dauert ja zwischen 1 bis 3 Jahre, mhm, bis das vollumfänglich funktioniert. Das ist allein schon ein Kostenfaktor, den möchte man ja gar nicht haben. Jetzt hängt es aber von dir als Führendem ab, wie du es gern hättest, ne? Es gibt ja auch mittlerweile viele Inhaber, die sagen, geht mir weg mit dem Zirkus, ich brauche jetzt für den Bereich, in dem ich bin, einfach nochmal ein paar Jahre Ruhe. Ich ertrage es einfach, dass es so ist. Ne? Ich
ertrag. Aber das verbessert ja nicht die Arbeitsqualität.
Nein, das verbessert, ne?
Nur
die Arbeitsqualität
einer da bleibt,
nicht.
Weil er sagt, ich habe keine Alternative oder ich bleibe jetzt hier, weil mir nichts Besseres einfällt, der hat ja keinen Bock, einen guten Job zu machen.
Das ist der Punkt. Es hängt halt alles an dir, ne? Du als Führender musst dir halt klar darüber sein, was will ich denn hier und gehe ich den Weg mit denen, die ich habe. Ne? Will ich das so haben? Ich habe erstmal vordergründig meine Ruhe. Die Mitarbeitenden wollen das nicht. Die sind völlig zufrieden, wenn wir nur einmal im Quartal eine Teamsitzung machen. Bloß nicht ständig dieses wöchentliche Geschweige. Das wollen wir nicht. Die sind auch zufrieden, wenn sie nicht zur Weihnachtsfeier kommen müssen, wenn es keine Pflichtveranstaltung ist und so weiter. Das muss ich mir, da muss ich mir als Führender ja die Karten legen. Will ich das? Ist das okay für mich? Bin ich auch selber vielleicht gar nicht mehr so emotional an meine eigene Firma gebunden? Bin ich froh, wenn ich in 5, 6 Jahren aufhören kann?
Gut, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, wie man damit umgeht, ja.
Oder reicht mir das nicht? Möchte ich selber eine Selbstverwirklichung haben durch meine Arbeit? Und wenn das für mich klar ist, dann ist doch der Schritt nicht so weit zu sehen, zu sagen, ja, das gilt doch für meine Angestellten auch. Ich bin doch hier nicht der Einzige. Ich bin doch hier nicht hochwohlgeboren, weil ich studiert habe und bin hier der Einzige in der Praxis, der einen Anspruch darauf hat, so eine gewisse Form von Selbstverwirklichung, Identitätsbildung zu verfolgen. Das gilt für die Mitarbeitenden auch. Gilt für die ZMP, für die DH und für die normale rechte Hand in der Assistenz oder die Verwaltungsmitarbeiter an der Rezeption. Die wollen alle in ihrem Bereich mitbestimmen, Prozesse mitgestalten, Sachen verbessern, Erfolgserlebnisse haben. Und idealerweise habe ich die gemeinsam mit der Führung.
Wollen die das wirklich und äußern die das dann auch alle? Oder musst du auch so ein bisschen auf die stillen Performer achten, die vielleicht wollen, aber das nicht äußern? Wir haben ja eben über so kleine Anzeichen gesprochen. Das wäre ja das andere, ja, nicht zu merken, dass jemand Lust hat. Die verliert man dann ja auch auf der Strecke.
Die verlierst du dann sogar mit einer ziemlich dollen Garantie. Problematisch ist halt, wie du das rausfindest. Das ist gar nicht immer so einfach. Du kannst nicht den ganzen Tag huckepack bei deinen Mitarbeitern sein und gucken, was machst du da, was machst du da, wie geht's dir? Das ist ja auch total kontraproduktiv.
Dann wären wir wieder, ne, bei der Kontrolle.
Dann
über
sind
die wir
wieder bei der Kontrolle.
Haben, ne?
Es geht im Prinzip um vertrauensbildende Maßnahmen. Sobald du mit deinem Team im Vertrauen bist, kannst du die Zügel schießen lassen. Das heißt aber nicht, dass du die Person, die hinter der Stellenbeschreibung steht, im Regen stehen lassen kannst. Es ist super, super wichtig, immer wieder zwischendurch genau hinzusehen, wie geht's dem Menschen hinter der Arbeit. Wenn du das als Arbeitgeber leisten kannst, und das ist eigentlich einfach, man macht das mit seinen Partnern, mit seinen Freunden, mit den Menschen, die in einem Leben sind, macht man das ja ganz automatisch. Nur am Arbeitsplatz hören wir damit einfach auf, weil wir da manchmal unsicher sind. Wie weit geht das jetzt? Dränge ich mich auf? Belästige ich jemanden? Manche sind da offener für, andere sind ein bisschen, rühre mich nicht an. Und da brauche ich Fingerspitzengefühl. Aber ich muss gucken, wie geht es den Menschen hinter der Stellenbeschreibung. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Und sobald du anfängst, die Menschen zu sehen, in der Komplexität ihres Lebens, dann hast du eine echte Chance auf emotionale Bindung. Weil zu mir morgens in die Firma kommt nicht Mitarbeiterin 1 bis 19, sondern zu mir morgens in die Firma kommt jemand, der hat vielleicht eine echt schlechte Nacht gehabt, weil die 3-jährige Tochter Magen-Darm-Infekt hat. Zu mir kommt jemand, dessen Lebensgefährte erkrankt ist oder der verlassen worden ist. Und das bringen die alle mit. Und natürlich geht mich das in Teilen gar nichts an, das ist logisch, aber mich geht die emotionale Verfassung an und es ist meine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber.
Weil sie ja in der Emotion in deine Firma
ganz
kommen,
genau.
In deine Zahnarztpraxis und in dieser Emotion auch von dir die Erwartung gespiegelt
genau.
bekommen, du musst funktionieren.
Ja, sicher.
Und es gibt Gründe, warum man eben mal nicht
ganz genau.
Kann.
Es kommen auch Mitarbeitenden zu mir, die von sich selber erwarten, zu funktionieren, egal warum. Und auch bei denen muss ich eingreifen und sagen, hey, ich bremse dich mal. Du kannst gerade gar nicht.
Ist auch eine Fürsorgepflicht,
natürlich.
Jemanden mal zurückzuhalten.
Genau, dass ich einfach sage, du, ich nehme dich jetzt mal raus. Ich nehme dich jetzt einfach mal einen halben Tag oder zwei Tage raus. Das bringt dir gar nichts. Du bist so verkrampft, die Fehler werden schlimmer. Krieg dich wieder ein. Wenn es dir ein bisschen besser geht, reden wir nochmal drüber und gucken, wie wir es besser hinkriegen. Das gehört einfach dazu. Und deine Mitarbeitenden auf dieser emotionalen, persönlichen Ebene nicht zu sehen, ist der Kardinalfehler.
Ja, und vor allem kann ich mir vorstellen, gerade in Zahnarztpraxen, da reden wir ja im Regelfall über kleinere Unternehmen. Da sind nicht immer 100 Menschen. Es gibt Zahnarztpraxen, die haben 100 und mehr. Aber siehst du gerade in so kleinen Teams da eine große Gefahr? Weil, ich meine, da reicht ja, wenn einer innerlich gekündigt hat, dann kann das, keine Ahnung, 20% der Belegschaft sein. Ja, wenn man es auf, ja. auf so ein kleines Unternehmen runterbricht. Oder spielt das am Ende keine Rolle für dich als Führungskraft? Du musst halt immer aufmerksam sein.
Für mich spielt das de facto keine Rolle. Ob kleine Teams oder große Teams, wenn du nicht in der Verbindung mit ihnen bist, spielt es eigentlich keine Rolle. Bei großen Teams ist es oft so, dass sich Unterteams bilden. Die haben dann auch wieder so eigene Dynamiken. Auch da ist es so, wenn die Führung klar ist und wertschätzend und es Führungspersonen auf unteren, mittleren und Ebenen ganz oben gibt, die das so wahrnehmen.
Da sind ja dann Strukturen geschaffen
genau.
worden, dass jemand kleinere Teams führt. Also ist das ja das Gleiche
wie eine
Zahnarztpraxis.
Ist im Prinzip das Gleiche. Also sehe ich, für mich ist es kein Unterschied. Aber ich habe so ein Beispiel aus meinem täglichen Leben dafür. Und ich mag das ja immer gerne mit Beispielen erläutern. Wir haben viele Praxen, die notieren sich sehr viele persönliche Informationen zu den Patienten. Das heißt, die gehen in Kontakt, in Verbindung mit dem Patienten. Die wissen, ob die Enkelkinder haben, die wissen, ob die Hunde haben oder Katzen, wo die in Urlaub hinfahren, ob ein Campingplatz an der Weser belegt wird und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für dich als Führungskraft auch im Austausch mit deinen Mitarbeitenden. Teilweise wird es bei den Patienten fast bis auf die Spitze getrieben, dass man sie mit Namen anspricht, nach den Kinderchen fragt und dann sitze ich im Sozialraum und alles schweigt und keiner weiß was über den anderen. Das finde ich immer so interessant.
Ist das jetzt mal kurz reingegrätscht? Ist das so ein gerade von dir konstruiertes Horrorszenario, um die Situation zu beschreiben?
Nee,
oder ist das Alltag
ist
in Praxen?
Das ist Alltag in Praxen, das ist komplett echt. Es ist komplett echt, dass ich über Patient Meier Müller mehr weiß als über meine Mitarbeitende in der Sterilgutassistenz oder die Neue, die irgendwie dazugekommen ist.
Das weißt du, weil die Menschen dir das erzählen.
Ganz genau. Ja. Das erzählen mir die Menschen nämlich dann, wenn wir gebondet haben und das können wir gut, das darf ich einfach mal so behaupten, wenn wir neue Praxen betreuen in den Erstgesprächen, versuchen wir immer die Schlüsselmitarbeiter on board zu holen, weil wir können ja gar nicht liefern, wenn wir nicht im Kontakt und im Vertrauen mit den Leuten sind, die da vor Ort arbeiten. Die dürfen sich durch uns ja nicht bedroht fühlen. Die müssen sehen, dass wir gemeinsam die Performance verbessern. Und oftmals haben die ja auch so ein richtiges Job-Enrichment dadurch. Dadurch, dass wir als externe Experten...
Also du sprichst jetzt von den Praxen, die zu euch, zu Dentastico
genau.
kommen.
Von den Praxen spreche ich. Dadurch, dass wir als externe Experten dazu kommen, leveln wir die Mitarbeitenden vor Ort auch so ein bisschen ab. Und im Normalfall bei uns ergibt sich daraus häufig auch schon fast sowas wie eine Freundschaft. Also wir sind jedes Jahr auf einer zweistelligen Anzahl an Weihnachtsfeiern eingeladen. Wir kriegen das logistisch gar nicht hin, aber freuen uns
bei
immer
euch im
total.
September an.
Quasi. Und sie gehen manchmal bis im Februar, im Folgejahr. Aber wie auch immer, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das immer wieder total erstaunlich finde und häufig auch sehr gerührt bin, wenn nach sehr kurzer Zeit, wenn wir dort sind, mit den Teams gesprochen haben, dann auf einmal so eine Öffnung kommt und man sitzt zusammen in einer lockeren Atmosphäre und auf einmal erzählt jemand, ich bin übrigens Fan von dem und dem. Oder ich war beim Take That-Konzert. Oder ich will mir die Backstreet Boys angucken. Und das hört sich jetzt erstmal so oberflächlich und so lapidar an. Aber es ist ein Indiz dafür, wie sehr dir jemand vertraut. Weil er lässt mich teilhaben an dem, was er außerhalb
der
Arbeit
Welt,
macht.
Das wollte ich gerade, ne? Du bist auf einmal Teil seines Lebens.
Genau.
Und dann ist es durchaus sinnvoll, dass man als Chef, Chefin sagt, okay, das merke ich mir gerne mal.
Genau. Das ist übrigens ein super mega Move, sich sowas zu merken und dann vielleicht zwei, drei Jahre später mal als Prämie ein paar Tickets für so ein Konzert rauszutun. Das ist ein wahnsinns guter Move, vor allen Dingen, wenn er von Herzen kommt.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
So, das war Tipp Nummer 1, ne? Den merkt ihr euch jetzt mal ganz besonders. Ja, aber das ist ja, denke ich, sowieso wichtig. Da reden wir dann auch gleich drüber. Merkt ihr, haltet das bitte mal im Hinterkopf. Es muss von Herzen kommen. Wertschätzung ist nichts wert, ja, wenn es einfach nur Geschwätz ist, ganz klar. Ich möchte aber nochmal auch, wie sagst du immer so schön, einen anderen Move machen, weil mir gerade sowas eingefallen ist. Du hast gerade natürlich zu Recht und sehr schön beschrieben, dass Führungsaufgaben komplex sind, dass man auf Menschen zugehen muss, dass man sich um die kümmern muss, dass man viel über die Mitarbeitenden wissen sollte. Ich erinnere mich an ein Event vor ein paar Wochen. Ich glaube, ich habe das sogar hier schon mal erzählt. Da ging es so, war ein Marketing-Event, aber da ging es um das Thema Personal etc. Und die Referentin hat ähnliche Dinge erzählt wie du gerade. Und dann hinter mir jemand, älterer Mann, 50, guckt in die Runde und sagt, ganz ehrlich, muss ich mich da auch noch drum kümmern? Muss ich die motivieren? Muss ich derjenige sein? Oder darf ich nicht auch erwarten, dass da viel von denen kommt? Er hat es nicht gesagt, aber im Hinterkopf habe ich gehört, in Klammern sind doch meine Angestellten, die zahle ich ja.
Also
gehst du da in Teilen auch mit? Oder hast du da Verständnis auch dafür, dass Führungskräfte, gerade wenn sie in Verantwortung sind, und das bist du für dein Unternehmen immer, durchaus mal sagen,
ja, klar,
bitte, muss ich das wirklich
alles? Ich habe da super Verständnis für. Ich habe da ganz großes Herz auch für. Ich verstehe das wirklich selber, weil ich ja auch selber mich manchmal frage, boah, ey, das war so anstrengend jetzt die Woche. Die haben mich an meine emotionalen Grenzen getrieben. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Also ich verstehe es sehr, sehr gut, wenn es auch aus einer Erschöpfung kommt oder weil man selber als Führender ganz vielen Herausforderungen gegenübersteht. Mein Verständnis hört in dem Moment auf, wo ich mich stets und ständig über das Gleiche beklage, aber nicht in die Veränderung gehe.
Okay, das meine ich auch. Das darfst du nicht. Ne?
Genau,
sagen,
da hört mein
die
Verständnis
funktionieren nicht,
auf.
Die kündigen, ja.
Genau, da hört es auf. Und mein Verständnis hört auch auf an der Stelle, wenn ich mich Neuerungen und der allgemeinen Änderung und des Fortschritts, was ja nun dem Leben immanent ist, verschließe. Also wenn ich sage, jetzt in meiner Generation, muss denn das jetzt sein? Müssen die alle nur in ihr Handy starren? Und wieso ruft keiner mehr an? Was soll das alles? Dann ist das ja auch zum Teil so eine gewisse Unsicherheit und auch Unfähigkeit, manchmal auch Angst vor dem Neuen. Aber wer da nicht mitgeht, hat den ganzen Scheiß halt auch dann wirklich irgendwann verloren. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich kann nicht heutzutage mit den Mitteln aus den 80ern versuchen, eine Praxis in den Erfolg und ins Wachstum zu führen. Das funktioniert nicht. Und selbst in den 80ern waren Teile davon schon veraltet. Wenn ich solche Sachen höre mit Angestelltentum ist ein Vertrag, du gibst mir deine Arbeitsleistung, ich bezahle, dann ist das ja im Prinzip nur eine neue Form von Feudalherrschaft und das bringt mir überhaupt gar nichts und es hat auch mit den Menschen nichts mehr zu tun. Ich sage das ja für mich auch immer, wenn ich etwas 8 bis 10 Stunden mache am Tag, muss das schön sein. Das gilt für mich und das gilt für meine Angestellten genauso. Und wenn ich mich dann in so einer Runde hinsetze, und es sind komischerweise häufiger die älteren Männer, die das sagen, dann habe ich eine Erwartungshaltung an Menschen, dass sie mir dienen. Das ist die Erwartungshaltung ans klassische Dienen. Und zwar dienen ohne Nachfrage. Das basiert auf Status. Und das haben wir heute in der Form nicht mehr. Ne? Ich höre das häufiger auch noch ein bisschen konkreter, dass sich dann so kollektiv in irgendwelchen blöden Glaubenssätzen über die neuen Auszubildenden beschwert wird. Ja, toll, ne, ihre Rechte kennen sie alle gut, ihre Pflichten nicht. Und ich musste früher den Bordstein fegen und so weiter und so fort. Mein standardmäßiger Antwortsatz auf sowas ist meistens, mein Telefon hatte früher auch eine Schnur. Hm. Ich kann gar nicht mehr dazu
Dinge
sagen.
Dinge verändern sich halt.
Dinge verändern sich. Wer die Veränderung nicht mitmacht, fällt aus dem Rahmen. Und zwar negativ. Hm. Und ich kann für solche Menschen oft nichts tun. Und wenn ich in Vorgesprächen Inhaber finde, die diesen Glaubenssatz vor sich hertragen, kommt es meistens nicht zu einer Zusammenarbeit. Weil ich weiß, ich kann diesen Zement nicht aufbrechen. Jedenfalls nicht mit einer für den sich lohnenden finanziellen Struktur. Weil da müsste ich Monate und Jahre mich in das Veränderungsmanagement begeben. Und das kann ich nicht und habe ich auch das Veränderungswerkzeug nicht für.
Also dann dürfen sich Menschen nicht beschweren, die so agieren, dass ihr Team sich auflöst, dass Menschen abhauen. Wir wissen ja heute, auch das sind Zahlen aus der Gallup-Studie, dass du Fluktuation locker um die Hälfte senken kannst, wenn Menschen sich emotional gebunden fühlen. Nicht, wenn sie zufrieden sind. Lass uns das ruhig nochmal aufbrechen, weil ich glaube, das wird oft so ein bisschen so synonym gehandelt. Ja, so meine Mitarbeiter sind doch zufrieden. Aber Zufriedenheit ist ein Moment. Zufrieden bin ich heute, zufrieden bin ich vielleicht auch morgen noch. Aber das ist ja nichts, was dauerhaft sein muss. Ich meine, Engagement, Engagement, emotionale Bindung ist auch nicht zwingend dauerhaft, aber soll ja was Langfristiges sein. Zufrieden bin ich vielleicht, wenn ich morgens in die Praxis komme und ich habe Riesenbock auf 2 Äpfel, weil mir meine Vitaminpillen fehlen und da steht ein Obstkorb.
Sag
dann bin
nicht
ich
immer
vielleicht
das Wort
in dem
Obstkorb.
Moment zufrieden. Sag noch einmal das Wort Obstkorb. Aber letztendlich, Zufriedenheit hat nichts mit Bindung zu tun.
Nee, überhaupt nicht. Zufriedenheit ist immer eine Momentaufnahme. Das kann auch ganz schnell kippen. Und Zufriedenheit heißt auch nicht, dass die Beziehung belastbar ist. Zufriedenheit heißt einfach nur, da geht jemand morgens hin, fängt pünktlich an, hört pünktlich auf, macht seine Arbeit gut und ist so passt schon unterwegs. Aber kommt irgendetwas aus einer anderen Ecke, was vielleicht was anderes verspricht, dann hast du relativ schnell diese Menschen verloren. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Leute, die sehr, sehr lange für dich arbeiten und irgendwann gehen und sagen, ich brauche jetzt mal was anderes. Die waren ewig zufrieden, aber es hat keinerlei Fortschritt stattgefunden, keine Entwicklung stattgefunden. Und ich brauche keine Menschen, die in ihrer Zufriedenheit vor sich hindümpeln. Ich brauche Menschen, die mit einer zufriedenen, wohlwollenden Einstellung zu mir kommen und dann gemeinsam mit mir den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Situationen überstehen, die auch mal triggernd sind, die unangenehm sind, die auch mal eine Zeit lang in einem Spannungsfeld arbeiten können mit mir, weil sie mir vertrauen, weil sie den Weg mit mir gehen und weil sie sich emotional an das Team, an mich, an das Unternehmen gebunden haben. Das ist für mich so der Unterschied. Mit jemandem, der einfach nur in so einer Larifari, rosa Lollipop-Zufriedenheit-Wolke ist, der haut ab, wenn es schwierig ist.
Unsere liebe, geschätzte Freundin Moni, Grüße gehen raus an Monika Kruse, sie geht, glaube ich, da immer noch so einen kleinen Schritt weiter. Sie spricht auch nicht von Bindung, sondern meistens von Verbundenheit. Das ist ja nochmal ein Ticken mehr, ne? Weil ich meine, ich kann jemanden auch an mich binden mit materialistischen Dingen, mit irgendwelchen Versprechungen, mit Jobgarantien und so weiter und so fort. Aber verbunden bin ich mit dem ja noch lange nicht. Ist so eine emotionale Verbundenheit eher das, was wir erzielen müssen, weil das nochmal auf einer anderen Ebene sich abspielt, da die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Oder ist das vielleicht einfach auch ein Ticken zu weit, weil man sagen muss, Leute, also irgendwann hört es auch mal auf. Ne? Man muss ja nicht befreundet sein.
Also ich finde nicht, dass das zu weit geht.
Das habe ich mir gedacht.
Und ob man befreundet sein möchte oder nicht, kann man ja immer noch selbst entscheiden. Für mich ist es gar nichts zu tun.
Ja.
Ich glaube auch nicht an so Proforma-Einschränkungen, nicht zu doll mit dem Team, nicht befreundet sein mit dem Team. An sowas glaube ich überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Auch gerade in den neueren Teams nicht. Ich halte diese emotionale Verbundenheit, von der Moni von Mentoring auf Kurs immer spricht, für eine Superkraft. Also für mich ist das echt eine Superkraft. Wenn jemand das kann, ohne dass es ihm schwerfällt, hat der es ganz einfach, ein Team zusammenzustellen, das mit einem durch dick und dünn und durch jeden Feuerreifen springt.
Dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie man so eine Verbundenheit letztendlich auch schafft. Also, wenn wir das Ganze mal subsumieren, wissen wir, die Wissenschaft, die Statistik, die Studien sagen es ganz klar, wir haben eine Menge zu tun. Ja, ich glaube, da erzählen wir auch heute mit diesem Podcast niemandem etwas Neues. Die Gallup-Studie kennen fast alle, die Zahlen sind fast jedes Jahr gleich. Und wenn sie mal ein bisschen höher, mal ein bisschen runtergehen, dann ist da trotzdem keine große Veränderung. Wir haben ja am Anfang mal über so 3 Stellschrauben gesprochen oder 5 oder Hacks. Das kannst du jetzt nennen, wie du willst. Lass uns doch mal drüber sprechen, was sind denn so klare, ich will nicht sagen einfache Dinge, aber die wir auch immer mal wieder gerne wiederholen. Punkt 1 beispielsweise, zeig echtes Interesse. Hat das viel mit diesem Wunsch von Menschen zu tun, gesehen zu werden, dass sich jemand für mich interessiert?
Ja, ganz klar. Also echtes Interesse bedeutet, dass du Anteil nimmst am Leben deiner Kollegen, deiner Mitarbeitenden. Das muss man natürlich dosieren. Das darf auch zurückhaltend sein. Wichtig ist, dass es da ist. Und wichtig ist, dass du das nicht an der Oberfläche lässt und da irgendwie Dinge oder Situationen kreierst, die überhaupt nicht authentisch sind, wo derjenige sich fast schon verarscht fühlt. Das kommt ja auch vor, ne? Boah, jetzt hat die Alte wieder meinen Familienstatus abgefragt. Sowas ist vollkommen lästig, darum geht's nicht. Aber den Angestellten zu sehen, die Mitarbeitende zu sehen, in ihrer individuellen Situation ist eigentlich da der Kernpunkt. Das sind alles Dinge, die sollte man sich auch merken. Wenn man da nicht gut drin ist, dann kann man sich sowas auch notieren. Das macht tatsächlich Sinn. Das ist aber eine der wichtigsten Sachen, um in die Verbundenheit zu gehen mit jemandem, der für dich arbeitet.
Und wenn jemand so als Chef, als Chefin sagt, ey, von mein Typ, Mensch, bin ich nicht. Ich bin selber nicht emotional. Ich will auch nicht der sein, der für Gefühle zuständig ist. Das geht mir alles zu weit. Was kann man denn dem mit auf den Weg geben? Weil das ist ja durchaus, das muss man ja akzeptieren. Ja. Wenn jemand so ist und vor allem es selbst erkannt hat, ist ja das erstmal schon ein super wichtiger Schritt. Und natürlich wird der oder diejenige anders führen, problematischer führen, weil eben diese emotionale Nähe nicht zugelassen wird. Kann man da trotzdem einfach leichter führen, auch wenn man so ist?
Ja, das kann man in jedem Fall. Ich meine, so wie du es schilderst, ist es ja jemand, der authentisch ist, der das auch von sich selber vielleicht weiß. Das könnte man kommunizieren. Also man kann zum Beispiel erklären, dass man nicht so gestrickt ist und dass einem das schwerfällt. Es gibt auch Menschen, denen fallen Berührungen schwer. Die würden dir niemals einen Arm auf die Schulter legen oder so. Ne? Das kann man kommunizieren. Bei solchen Menschen empfehle ich immer, dass die sehr dosiert damit umgehen. Und tatsächlich ist es in solchen Konstrukten super, super wichtig, dass immer genau das eintritt, was du gesagt oder versprochen hast. Weil wenn du die Mitarbeitenden nicht so emotional so gut abholen kannst, dann musst du sie mit deinen Taten abholen. Weil was du brauchst, ist Vertrauen und Glaube an dich. Vertrauen kriegst du nur dann, wenn du dich konsistent behandelst und verhältst. Das heißt, wenn du deinen Mitarbeitenden etwas ankündigst, dann setzt du es auch so um. Und wenn du ihnen was versprichst, dann machst du das auch. Und wenn du sagst, ich muss das und das klären, dann tust du das auch. Und wichtig ist, dass du deine Mitarbeitenden dann mitnimmst in deine Veränderungs- und Behandlungs- und Verwaltungsprozesse, weil daraus holen die sich dann die Sicherheit, wenn du nicht so gut bist in der Emotionalität.
Gute Überleitung zu Stellschraube 2. Ja, einbinden. Ja. Teilhabe.
Teilhabe.
Das, ne? Also, das ist mein Lieblingswort. Du musst die Leute sehen, musst Interesse zeigen, definitiv ehrliches Interesse, aber dann musst du sie ja auch irgendwie mitnehmen.
Genau, das musst du und das kannst du machen, indem du, und da hatten wir ja auch schon eine Folge zu, teilst und herrscht, in Anführungsstrichen. Wobei ich das Herrschen immer nur in sehr, sehr große Gänsefüßchen setze. Herrschen ist gar nicht so mein Ding. Kurzes Beispiel aus der letzten Dentastico-Teamsitzung, weil das mache ich ja immer ganz gerne, Dinge zu illustrieren mit Sachen, die wirklich so passiert sind. Wir haben im Moment eine sehr herausfordernde Situation, was unser Kundenaufkommen angeht. Und das geht vielen meiner Kolleginnen auch so. Wir haben sehr, sehr viele Neukundenanfragen und die kommen bei uns größtenteils übers Netzwerk, weil wir ja, außer dass wir uns selbst zeigen, keine Werbung machen. Das heißt, es kommt über Steuerberater, Mund-zu-Mund-Empfehlungen und so weiter. Und deswegen möchten wir auch immer ganz gerne die Dinge auch abarbeiten. In der Regel laufen wir alle so auf, 92-95% Auslastung, sodass immer noch was übrig ist für jemanden, der neu kommt. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir fast bei 100% sind, weil es zu viele waren und wir trotzdem liefern wollen. Dann hatten wir die Situation, dass wir einen Onboarding-Prozess wieder nicht abschließen konnten und eine Kollegin verloren haben, die sich an unsere kunterbunte Dentastico-Welt nicht adaptieren konnte. Das passiert. Gott sei Dank merken wir es immer schneller. Und jetzt habe ich in meinem Team gefragt, Mädels, wie regeln wir das jetzt? Wir haben einige Zusagen gemacht. Ich möchte ungern absagen. Das mache ich aber, wenn es sein muss. Was können wir jetzt machen? Soll ich eine neue Kollegin aktiv suchen? Und dann hat mir das Team quasi einstimmig gespiegelt, nee, bitte nicht. Wir sind gerade so ein bisschen müde, was das angeht. Wir haben im letzten Jahr 3 neue Kolleginnen eingestellt, die sich super gut gefunden haben. Aber wir sind immer noch nicht so ganz zusammengeruckelt. Wir sind ein sehr dezentrales Team. Wir möchten jetzt nicht schon wieder jemand Neues. Wir machen das anders. Und ich so, bitte, Vorschläge. Wie löse ich das jetzt? Lasst mich nicht im Regen stehen. Ich habe auch ganz klar kommuniziert, dass ich keine Lösung habe dafür. Außer, dass wir irgendjemanden kündigen müssen, mit dem wir vielleicht nicht mehr so gern zusammenarbeiten.
Also
einen Kunden kündigen.
Genau.
Ja, und dann haben meine Kolleginnen, und das sind dann so Dinge, die mich immer wirklich ganz tief im Bauch auch rühren, gesagt, okay, wir machen mehr Stunden. Ich habe ganz wenige Vollzeitkräfte, die meisten arbeiten irgendwo zwischen 30 und 35 Stunden und alle haben sie gesagt, okay, ich habe 2 Stunden die Woche mehr, ich habe 4 Stunden die Woche mehr und wenn man mal weiß, wer und wie wir so sind, wir haben alle Kinder, wir sind alle engagiert, viele haben noch Dinge, die sie im Ehrenamt woanders machen, also da sind schon wieder persönliche Abstriche dabei und das rührt mich total und wir kriegen diese Aufgabe jetzt bewusst gewuppt. Ich habe aber auch den ganz klaren Auftrag vom Team bekommen, jetzt in den nächsten Monaten den virtuellen Tennisschläger rauszuholen und die Neukunden auf eine Warteliste zu kicken, weil mehr geht jetzt im Moment.
Erstmal an die Grundlinie zurückschicken.
Erstmal an die Grundlinie zurückschicken und nicht gleich wieder die nächste Aufstellung zu machen. Und das ist halt das Wichtige. Sie sehen, dass ich das mache, was ich verspreche. Ich bin manchmal in meinen Ideen zu schnell. Dann spiegeln sie mir aber mittlerweile, weil sie mit mir im Vertrauen sind, Prinz, beruhig dich mal, das ist 4 Schritte vorm ersten. Denk nochmal nach und erklär uns das dann nochmal. Das kann ich mittlerweile alles gut aushalten. Und das sind so die Dinge, die laufen auch in jeder Praxis, in jedem Praxisteam. Warum sollte ich in einer Teamsitzung denn nicht mal fragen, ich komme nicht mehr klar, wir haben zu viel Stress an der und der Stelle. Was sind denn eure Ideen? Wie könnte ich das denn besser machen?
Zumal man ja auch sagen kann, ihr merkt das ja auch. Ne?
Also auch
den Menschen klar zu machen, ich sehe, wie das alles auf euch wirkt und ich fordere euch ja quasi auf, mitzumachen.
Genau.
Also, du musst die Menschen sehen, du musst sie teilhaben lassen, du musst sie einbinden. Welche Rolle spielt dann noch, weil das wird nur dann funktionieren, wenn du sie dann auch noch förderst, wenn du Menschen irgendwo dahin bringst, wo sie gerne wären, ob sie das von sich aus äußern oder nicht. Ich denke mal, das ist auch nochmal ein großer Hebel, Menschen zu fördern, in ihrem Wunsch nach vorne zu kommen, sich zu verändern, zu verbessern. Das fördert so ein Team ja auch maximal, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Total. Also Förderung, Aufstiegsfortbildung, Weiterbildung, Horizont erweitern ist, also kann wirklich ein Gamechanger sein. Wenn bei uns jemand kommt und sagt, ich möchte noch irgendwas anderes machen, ich möchte gerne noch eine Aufstiegsfortbildung machen, ich bin immer sofort dabei. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite. Die Kehrseite ist immer dann, wenn du als Inhaber nicht mit dem Mitarbeiter in den Diskurs gehst und ermittelst, warum und was sollte gefördert werden. Häufig machen Arbeitgeber den Fehler und gucken, was brauchen sie, um die Arbeitsleistung zu verbessern in der Firma insgesamt. Und dann gucken sie sich irgendjemanden aus, von dem sie denken, der wäre geeignet und der soll das jetzt machen. Was ich unbedingt vorher machen muss, ist immer, eignet sich der Mitarbeiter überhaupt für das, was ich von ihm will? Weil auch da gibt es jede Menge Aussagen und Studien drüber. Wenn ich jemanden zwinge, etwas zu lernen oder zu machen, was ihm überhaupt nicht liegt, dann frustriere ich den total und riskiere auch wieder die Abwendung. Das heißt, ich fördere meine Menschen bitte indem sie eh schon gut sind, damit sie herausragend werden, Expertenstatus erreichen, diese positive Grundeinstellung, diese positive Grundeinstellung mit reinnehmen in das Unternehmen und andere mitziehen. Und dann muss ich halt gucken, dass ich mein Team heterogen aufstelle. Ne? Also wenn ich in meiner Firma zum Beispiel meine kleine kreative Chaos Queen zwinge, eine Excel-Fortbildung zu machen, dann habe ich die maximal frustriert und die fühlt eine Bestrafung. Also Fortbildung als Strafe wäre übrigens auch mal ein Thema für eine Folge. Wenn ich aber mein...
Okay, ja, merke ich mir. Werden wir machen. Klingt spannend.
Wenn ich aber meinen Qualitätsmanagement-Monk anbilde für PowerPoint-Excel-Fortbildung oder für irgendeine QM-Messe oder was auch immer, habe ich da auch wieder jemanden glücklich gemacht. Und bei uns ist es so, dass ich sie quasi permanent frage, gibt es irgendwas, was du gerne machen möchtest? Und ich finde auch gerade Fortbildung, die über den Tellerrand hinausgehen, exorbitant wichtig. Resilienztraining, Rhetoriktraining, Sachen, die mir dabei helfen, selber psychisch stabil zu bleiben. Großartig. Also wir haben alle schon auch Workshops gemacht, einzeln hier zum Beispiel bei Isabella Herzig und emotionale Intelligenz. Wir haben ganz viele Dinge auch neben der Abrechnung gemacht, einfach um den Menschen zu sehen und im Mittelpunkt zu behalten.
Man kann sich ganz viel merken, was man tun kann, um ein Team emotional zu binden, gar keine Frage. Und du kennst ja fast immer meine Lieblingsfrage zum Abschluss einer fast einer jeden Podcast-Folge. Die uns jetzt zuhören, die werden das alle verstehen. Die kennen die Gallup-Studie, die kennen das aus eigener Erfahrung. Sie wissen um die Möglichkeit, nein, vor allem um die Notwendigkeit, das Team zu binden und gehen jetzt morgen in die Praxis und sagen, okay, was hat denn die Ela jetzt gesagt? Ich kann so viele Sachen machen. Was ist denn so das Erste? Kann man das sagen? Kann man mit irgendwas beginnen? Oder ist das viel zu situativ und zu individuell auf ein Team bezogen? Oder was würdest du jemandem raten? Der sagt, Ela, habe ich alles verstanden. Was mache ich denn jetzt morgen, um eine bessere Führungskraft, eine andere Führungskraft zu werden, um eben mein Team zu Fans von mir und meinem Unternehmen zu machen?
Ich würde immer als Erstes an meiner Kommunikation arbeiten, weil Kommunikation ist das Tool dafür. Wenn ich mich nicht richtig artikulieren und ausdrücken kann, kann ich ja meine Inhalte nicht weitergeben. Und mein Tipp an alle wäre, seht zu, wer ihr seid und bleibt authentisch und dann sprecht mit den Leuten. Nach dem Sprechen und vorm Sprechen und zwischen dem Sprechen kommt das aktive Zuhören. Mhm. hört einfach mal hin. Manchmal muss man gar nicht so viel sagen, weil Kommunikation funktioniert ja auch zu großen Teilen nonverbal. Beobachtet die Leute, monitort die Leute, versucht euch auch selbst zu öffnen, wenn ihr merkt, ihr kriegt gar keinen richtigen Bezug. Manchmal kann es auch schlau sein, in Vorleistung zu gehen, in so einen Appell zu gehen und von sich selber was preiszugeben und mal zu gucken, was kommt als Echo. Und dann braucht es Mut und auch ein bisschen dickes Fell. Und vor allen Dingen darf man keine Angst haben, weil sowas ist keine Schwäche. Zu zeigen, wo man selber nicht gut drin ist oder wo man selber vielleicht an sich arbeiten muss, ist eigentlich eine Stärke. Und bei mir ist es so, dass mir häufig in der Draufsicht diese langen Zügel, die ich in meinem Team habe, als Schwäche ausgelegt werden, manchmal auch als Faulheit interessanterweise, wenn ihr wüsstet, wie anstrengend das ist.
Faulheit, weil jemand dir unterstellt, naja, lange Zügel, ja, muss man sich nicht kümmern, die können
genau
ihr Zeug machen.
Ganz genau.
Und
so sieht's aus.
Wenn's kann,
chillen.
Chillen.
Ja, ja. Von wegen, ne? Also ernsthaft mal gar nicht, weil diese Geschichten sind viel anstrengender, als sich in so einer Zufriedenheit einzunudeln, ne? Also diese ständige Bereitschaft, sich auf jemanden anderen einzulassen, ist super anstrengend, will ich überhaupt nicht verheimlichen. Du musst an sein, du musst deine Antennen ständig säubern und darfst halt oder solltest nicht viel verpassen vom Team. Klar kannst du dich zurückziehen und kannst sagen, ich habe einen Kanal voll, ich gehe mal 2-3 Tage zurück. Aber das ist dann auch kein Problem, wenn du deinen Worten Taten folgen lässt und man dir halt glauben und vertrauen kann. Schlimm ist immer, wenn du unbeständig bist, wenn Menschen dich nicht einschätzen können und wenn du sprunghaft bist. Wenn du das nicht bist, werden dir auch Ausbrüche und cholerische Anfälle verziehen. Das ist ja diese
weil
Geschichte.
Das bist du.
Das bist du. Du bist hart, aber gerecht. Wird dir dann verziehen.
Und die Menschen wissen das.
Die Menschen wissen das.
Weil du es ja nicht anders erzählt hast,
genau,
sondern so bist, wie du es auch kommuniziert hast. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation.
So sieht's aus.
Ja, und dann würden wir an dieser Stelle, ich glaube, das erste Mal im Podcast jemanden zweimal zitieren, sind wir nämlich nochmal bei Moni, die immer so schön
genau
sagt, ne? Kommunikation ist der Klebstoff, der alles zusammenhält.
So sieht's aus.
Dann würde ich sagen, ja, hört gut zu, hört uns weiterhin gut zu. Und macht was draus. Ihr wisst ja, bei uns gibt's Leben aus den Praxen. Ihr habt's heute wieder gehört. Ela erzählt nur Dinge, die sie erlebt hat.
Ja, das stimmt. Manchmal zu viel, manchmal zu lang, aber...
Es macht ja nichts. Dafür haben wir ja einen Podcast, der zwar, ja, eine gewisse Länge hat, die wir uns immer vornehmen, ja, aber wir lassen laufen, wenn es sinnvoll ist. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Wir haben schon Folgen gemacht, die deutlich über 45 Minuten waren.
Ja, das ist richtig.
Ne?
Das stimmt. Okay.
Und ich werde einen Teufel tun, dich zu bremsen, wenn du wieder so schön erzählst. Das
ja,
ist ja das. Ne?
Also das sollte man auch nicht. Also mich zu bremsen ist leider immer eine ganz schlechte Idee. Ich glaube, das kann ich nur selber. Da müsste ich aber auch noch ein bisschen dran arbeiten.
Alles klar. Ihr hört und vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt. Auch Ela weiß, woran sie zu arbeiten
hat.
Oh ja. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Führungsstärke, selber immer wieder zu wissen, was muss ich denn tun. Da reden wir jetzt aber nicht weiter, weil sonst hätten wir die nächsten 60 Minuten.
Dann wird das ein Soap-Format.
Vielleicht machen wir irgendwann mal.
Wer weiß.
Ja. P11, die Soap. Mal sehen.
Coole Idee.
Ja, oder vielleicht machen wir demnächst mal immer mal, streuen wir mal so ein paar Folgen ein, wo wir uns überhaupt kein Thema vornehmen, sondern in dem Moment, wenn wir aufs Mikro gucken und am Knopf drücken, entscheiden, worüber wir reden. Das könnte auch Soap sein. Gefüllt kriegen wir die Zeit.
Auf jeden Fall.
So, bei unserem anderen Podcast punktuell nennen Patrick und ich das immer so, spontan gefragt.
Spontan gefragt?
Ja, spontan gefragt. Da fällt mir abends irgendwas ein, sagt Patrick, wir machen morgen einen Podcast. Ich sage doch noch nicht, worum es geht.
Okay.
Und das machen wir dann auch umgekehrt. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee für ein Format, was wir einfach mal so machen sollen. Ne? Dann schickt ihr uns das, seid ihr sowieso aufgefordert. Redet mit uns, das kann man. Schreibt uns auf LinkedIn am liebsten. Und dann sagen wir einfach mal vielleicht bis nächsten Sonntag oder wann immer ihr uns hört.
Jo.
Danke,
bis nächstes
Ela.
Wochenende.
Bis
tschüss.
Ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst. Am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.